In der heutigen Folge begeben wir uns auf eine Reise durch Deutschland und berichten über den Top-Performer im DAX, das aktuelle DAX-Schlusslicht und zwei Stars des damaligen neuen Marktes.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sutrup
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben den 19. November 2024. Das Jahr schreitet weiter voran und schauen auf eine sehr unterschiedliche Börsenwoche in der letzten Handelswoche. Der DAX fast unverändert, minus 0,02%. Aber in Amerika ist es schon deutlich nach unten gegangen. Da ist so ein bisschen die Trump-Euphorie, die wir erst an der Börse gesehen haben, verflogen. S&P 500 fällt um 2,08% und der Nasdaq sogar noch relativ stärker im Minus mit 3,42%, die er letzte Woche verloren hat. Vielleicht auch wegen Wirtschaftsdaten, André. Es wurden ja ein paar bekannt gegeben.
Ja, ganz genau. Zum Ende der Woche kamen noch so ein paar Daten aus Amerika. Die Industrieproduktion, die ist im Oktober weniger stark gefallen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtherstellung des verarbeiteten Gewerbes um 0,3% zurück. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang von 0,4% gerechnet. Und auch zu den Einzelhandelsumsätzen kamen Daten. Diese sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,4%. Erwartet wurde im Schnitt ein Anstieg um 0,3%. Naja, und das dämpft natürlich so die Zinssenkungsfantasie.
Inflationsangst.
Ja, genau. Vom Fed-Chef Powell war zu hören, dass die derzeitig ausgesprochen robuste US-Konjunktur der Zentralbank die Möglichkeit gebe, halt umsichtig zu agieren. Naja, gepaart mit den Inflationsdaten ist infolge dieser Aussagen auch die Leitzinssenkungserwartung weiter nach unten revidiert worden. Ganze drei Leitzinssenkungen, 25 Basispunkte, werden bis Ende 2025 eingepreist. Ende Oktober war es, glaube ich, noch das Doppelte.
Nicht mehr so wahnsinnig viel.
Nee, ganz genau.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, man sieht es auch am Wechselkurs Euro-US-Dollar, also der Dollar zeigt weiterhin Stärke, hängt mit Sicherheit auch mit diesen Daten zusammen. Für einen Euro bekommt man aktuell etwas mehr als 1,05 Dollar. Anfang des Jahres hatten wir noch bei 1,10 gelegen. Also da sieht man schon, jetzt im laufenden Jahr hat der Euro auch etwa 4% an Wert verloren. Und das im Wesentlichen ja jetzt seit der US-Wahl. Dann haben wir den Goldpreis. Der hat am stärksten sogar noch verloren letzte Woche. Minus 4,51%. Wir haben das Hoch bei fast 2.800 Dollar, die Feinunze, gesehen. Sind jetzt etwas über 2.600 Dollar. Also man sieht auch doch etwas entfernt vom Allzeithoch, aber trotzdem, wenn man die Jahresperformance sieht, immer noch glänzend.
Ja, aber schon interessant, ne, dass es runtergeht, weil so sich an den Rahmendaten gar nicht viel geändert hat. Ne?
Ja, der starke Dollar natürlich beeinträchtigt so ein bisschen die Nachfrage, aber du hast absolut recht, ich sehe das auch so, durch Trump wird die Welt gerade von der Geopolitik tendenziell nicht sicherer, sondern eher volatiler. Die Zentralbanken kaufen nach wie vor, Zinsen werden insgesamt sinken. Eigentlich alles Parameter, die für steigenden Goldpreis auch sprechen. Sehen wir jetzt auch gestern heute wieder, dass der Goldpreis sich vom absoluten Tief auf Sicht eines Monats jetzt auch wieder etwas löst. Und Bitcoin, wie letzte Woche auch, ist die Anlageklasse, die seit der US-Wahl doch am stärksten performt, also insgesamt der Bereich der Kryptowährung. Bitcoin hier stellvertretend mal genannt. Knappe 20% zugelegt, auch letzte Woche wieder. Ist über die 90.000 Dollar gelaufen, 91.400 Dollar, um ganz genau zu sein, jetzt aktueller Stand gerade. Also diese magische Grenze 100.000 ist nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. Und vielleicht das Letzte, bevor ich dann...
Da war ja die letzte Podcast-Folge, ich glaube, die hieß, To the Moon oder so, ne? Ja, also ist schon was Wahres dran.
Nicht ganz verkehrt, wenn man die letzten drei Wochen sieht. Ja. Und Renditen, vielleicht das noch ganz kurz, relativ unverändert. Die 10-Jährigen liegen bei 4,46 in den USA, in Deutschland bei 2,29. Das ist ein leichter Anstieg, aber ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Woche. Ja. Das soweit zum Rückblick. Jetzt weiß ich nicht, ob du noch eine Ergänzung hast, André, sonst gehen wir über auf die Unternehmen.
Genau.
Wir haben heute ein, wie soll man sagen, DAX-Spezial. bleiben in Deutschland.
Das ist ja selten, ne?
Bei vier DAX-Werten.
Ja, genau.
Und du machst den Start hier in NRW mit einem Sorgenkind aus Leverkusen.
Ganz genau, Sorgenkind aus Leverkusen. Die Bayer AG. Sorgenkind ist sehr wahrscheinlich noch leicht untertrieben. Allein in diesem Jahr hat der Börsenwert von Bayer rund 40% nachgegeben. Auf gut 20 Milliarden Euro ist der Wert gefallen. Prozentual ist Bayer damit auch der größte DAX-Verlierer in diesem Jahr. Allerdings sind langfristige Bayer-Aktionäre ja auch leiterprobt, muss man sagen, oder muss man leider sagen.
Ich glaube, Bayer hat, wo du gerade die 20 Milliarden erwähnst, hat damals für Monsanto 60 Milliarden Euro oder Dollar bezahlt. Und jetzt als Gesamtkonzern noch 20 Milliarden wert. Da sieht man, dass der Move nicht unbedingt der wirtschaftlich erfolgreichste
absolut
gewesen ist.
Absolut nicht, ja. Naja, und vor dem ersten negativen Glyphosat-Urteil im Sommer 2018, also das war kurz nach Abschluss der Monsanto-Übernahme, war Bayer an der Börse noch gut 92 Milliarden Euro wert. Und wenn wir nochmal 3 Jahre zurückgehen, als der Börsenkurs damals auf dem Rekordwert von 145 Euro notierte, also der Aktienkurs, da war Bayer mit 120 Milliarden Euro sogar das wertvollste Unternehmen im DAX.
Wahnsinn.
Ja, lang ist's her, ne? Im Augenblick liegen reichlich Aufgaben vor dem Bayer-Konzern, was auch die Vorlage der Q3-Zahlen mal wieder sehr deutlich gemacht hat. Naja, im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA-Ergebnis von Bayer unter den Erwartungen des Marktes. Das Ergebnis sank von 1,7 Milliarden Euro auf 1,25 Milliarden Euro, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,6% führte. Der Umsatz noch mit 10 Milliarden auf Vorjahresniveau und im Rahmen der Konsensschätzung, aber die Prognose, die wurde erneut leicht gesenkt. Es wird ein Konzernumsatz zwischen 45,5 und 47,5 Milliarden Euro erwartet und das bereinigte EBITDA soll zwischen 10 und 10,3 Milliarden Euro liegen. Die Herausforderungen rund um die Belastung durch die Glyphosatklagen werden jetzt nochmal durch weitere Herausforderungen angereichert. Die Marktentwicklung im Agrarbereich, insbesondere in Lateinamerika, ist schlechter als erwartet. Der deutliche Preisdruck des Pflanzenschutzgeschäftes führt zu einer Senkung der Jahresziele in der Sparte Crop Science. Naja, und wäre das nicht genug Gegenwind, könnte ein weiteres Problem aus Amerika dazukommen. Als Folge von Donald Trumps Ankündigung, Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister zu machen, sind die Kurse der großen Pharmahersteller unter Druck geraten. Kennedy, bekannt seit vielen Jahren als Gegner der großen Pharmakonzerne und lautstarker Impfgegner, ist da bestimmt nicht der passende Kandidat, um den Pharmakonzern dort Rückenwind zu
Kommt eine Menge zusammen.
Ja, genau. Ja, ja. Für den Fall, dass wirklich Kennedy Gesundheitsminister wird und seiner bisherigen Linie treu bleibt, könnte der US-Pharmamarkt, der der größte Pharmamarkt weltweit ist, zumindest in Teilen vor dem Umbruch stehen. Naja, die DZ-Bank hat bei Berücksichtigung aller Themen und auf aktuellem Niveau das Anlageurteil Kaufen bei Bayer bestätigt. Die sehen nach Vorlage der Zahlen immer noch einen fairen Wert der Aktie bei 40 Euro. Berücksichtigen da natürlich auch die Problemstellungen, die Nettoverschuldung, die Pensionsrückstellungen, die sonstigen Rückstellungen in Bezug auf die Glyphosatklagen. Also alles in allem schon echte Herausforderungen, mit denen der Bayer-Konzern gerade zu kämpfen hat. Aber es gibt auch positive Meldungen in Deutschland.
So ist es. Die darf ich ja heute übernehmen.
Genau, du machst die guten News.
Wir haben hier als absoluten Highflyer, kann man sagen, Siemens Energy gegründet. 1.4.2020, noch gar nicht so lange her. Damals Ausgliederung, man kann sich denken, aus der Siemens AG. Hauptsitz entsprechend auch in München. Siemens Energy spielt insgesamt eine zentrale Rolle bei der Energiewende, insbesondere durch den Fokus auf die Erneuerbaren. erneuerbaren Energien, auf nachhaltige Technologien, zum Beispiel im Bereich der Gas- und Dampfturbinen, der Windkraftanlagen und digitalen Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und vieles mehr. Und die Aktie, du sagtest es gerade schon, letzte Woche sehr, sehr gut gelaufen. Man kann sagen, sie hat abgehoben, 18% zugelegt. Das hängt damit zusammen, dass eben sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt wurden, die insgesamt auch die Markterwartungen übertroffen haben. Insgesamt hat Siemens Energy im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn erzielt von 1,3 Milliarden Euro und das nach einem Verlust im Vorjahr von 4,6 Milliarden Euro, also schon eine wahnsinnige Steigerung. Damals von diesen 4,6 Milliarden Euro, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat es vielleicht noch vor Augen, ging 2,8 Milliarden Euro zurück auf die spanische Tochter Gamesa. Diese stellen vor allem Windturbinen her und da gab es massive Qualitätsprobleme. Und das hat eben zu dieser deutlichen Abwertung damals geführt.
Ja, mit Bürgschaften und so hatten wir da sogar doch noch.
Genau, dann die Auftragsbücher waren immer voll, aber dann musste eben der Staat auch noch eine Bürgschaft soweit stellen. Die Aktie ist seinerzeit, ich glaube, irgendwo auf gut 6 Euro gefallen. Und ich gehe gleich nochmal drauf ein, hat sich mittlerweile extrem erholt.
Wow.
Stellt selbst Nvidia.
So schnell kann sich das Blatt wenden, ja.
Ist wirklich verrückt. Und ja, der Geschäftsausweis wurde nochmal angereichert mit sehr, sehr positiven weiteren Aussagen vom Management. Zum einen wurden die Mittelfristziele angehoben. Der Auftragseingang ist extrem stark. Die Projektausführungen sind in allen Geschäftsbereichen sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Und der Fokus soll eben weiterhin auf profitablem Wachstum liegen. Es freut die Aktionäre natürlich, solche Nachrichten, auch wenn es für 2024 wohl noch keine Dividende geben wird. Aber ich glaube, bei dem Kursverlauf ist das zu verkraften. Im laufenden Jahr hat die Aktie 286% zugelegt. Ich sagte gerade im Vergleich, Nvidia auch super gelaufen. Von Nvidia wird ja immer gesprochen, liegen auch in diesem Jahr, in dieser Woche noch die Zahlen vor. Haben aber 90% weniger gemacht. Also Siemens Energy nochmal 90% vor Nvidia. Das zeigt die Stärke und ja, insgesamt auf sich der letzten 12 Monate eine Vervielfachung des Kurses.
Wahnsinn.
Wirklich wahnsinnig gut gelaufen. Ja, das soweit aus München. Wir gehen zurück nach NRW.
Genau, zurück zum Rhein.
Ja,
und ich würde mal starten mit einem Werbeslogan aus dem Jahr 1996. Wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit. Wer hat es damals gesagt,
Manfred
Marco?
Krug.
Manfred Krug war es, genau. Im Sommer 96, bevor eigentlich fast genau vor 28 Jahren, am 18. November 1996, die Telekom-Aktie zum Stückpreis von 28,50 Mark, D-Mark, genau, sein Börsendebüt feierte. Ja, und in der vergangenen Woche berichtete die Telekom die Zahlen zum Q3. Und die Telekom verzeichnete einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn, hauptsächlich aufgrund des starken Geschäfts in den Vereinigten Staaten. Der Umsatz stieg um über 3% auf 28,5 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um knapp 6% auf 11,1 Milliarden Euro anstieg. Der Nettogewinn stieg um mehr als 50% auf rund 3 Milliarden Euro. Naja, und wegen der positiven Geschäftsentwicklung sowohl bei T-Mobile US als auch beim Geschäft außerhalb der USA erhöhte der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr erneut und erwartet nun ein um Sondereffekte und Leasing bereinigtes Ergebnis von rund 43 Milliarden Euro. Ja, und die Telekom plant weiterhin stark auf die US-Tochter zu setzen und verspricht den Aktionären auch höhere Dividende sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe. Geplant ist eine Rekorddividende von 90 Cent je Aktie und sie wollen bis zu 2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Naja, und die langweilige Telekom, also die hat ja doch so ein eher, ja, nicht so ein sexy Image. Aber die hat den Börsenwert in diesem Jahr auch um 38% gesteigert und der Aktienkurs, der jetzt bei gut 29 Euro notiert, erreichte den höchsten Stand seit 2001.
Ne? Und wir hoffen, dass Herr Krug seine Aktien gehalten hat bis heute.
Ich meine, er hat gesagt, er wird nie wieder Werbung für Aktien machen damals, aber
hat, glaube ich, auch ein Echo gegeben.
Ja. Naja, die DZ-Bank, die hat nach Vorlage der Zahlen das Anlageurteil kaufen bestätigt. Den fairen Wert sieht die DZ-Bank bei 32 Euro je Aktie. Ich würde sagen, läuft ganz gut in Bonn. Ne?
Absolut, ja.
Ja, genau.
Dann gehen wir nochmal nach Süddeutschland. Nicht verwunderlich, also nochmal nach München, weil wir schauen auf eine weitere Sparte, die seinerzeit ausgegliedert wurde aus der Siemens AG. Im Jahr 1999 einer der führenden Halbleiterhersteller, ein führendes Halbleiterunternehmen aus Deutschland. Die Rede ist von Infineon, die eben auch aus Siemens seinerzeit hervorgegangen sind. Die Halbleiter von Infineon werden vor allem eingesetzt in der Automobilindustrie, in der Industrieautomatisierung, in dem Bereich der erneuerbaren Energien und im Bereich Kommunikationsgeräte und Sicherheitslösungen. Also sicherlich auch eine Verknüpfung mit dem Thema künstliche Intelligenz, aber nicht so stark, wie es jetzt andere Chip-Hersteller haben, sondern Infineon hängt vor allem auch an der Automobilindustrie. Infineon hat ebenfalls besser als erwartet abgeschlossen und den Umsatz im vierten Quartal um 6% steigern können auf knapp 4 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag bei 832 Millionen Euro bei einer Marge von gut 21%. Auch die beiden Kennzahlen lagen über Erwartungen. Das Management hat allerdings auch mitgeteilt, im Jahr 2024, 2025 wahrscheinlich etwas Gegenwind zu verspüren durch einen etwas rückläufigen Umsatz. Außerdem sollten hohe Lagerbestände und eine schleppende Markterholung vor allem in der ersten Jahreshälfte entsprechend belasten. Eine Verbesserung könnte dann in der zweiten Jahreshälfte entsprechend eintreten, wobei ich sagte das gerade, dass vor allem natürlich auch vom Automobilsektor abhängt, der im Moment sehr, sehr schleppend
schwieriger
läuft.
Bereich gerade, ja.
Ja, aber das spielt eine Schlüsselrolle, was auch da dann im nächsten Jahr insgesamt passiert, gerade auch mit den deutschen Automobilherstellern. Insgesamt Aktie auch erfreut soweit reagiert. Die DZ-Bank sieht den Fair Value aktuell bei 30 Euro. Der Kurs steht im Moment ungefähr bei 29,50 Euro. Daraus resultiert entsprechend eine Halteempfehlung, was die Infineon-Aktie angeht, seitens der DZ-Bank.
Ja, okay.
Gut, ja, das soweit dazu. Dann schauen wir noch einmal in die Region, bevor wir dann zum Ausblick auf die aktuelle Woche kommen.
Genau, dann aus München, wo wir gerade waren, wieder in den Kreis Borken. Die Firma Flender aus Bocholt, die heizt künftig ihre Gebäude am Standort mit der firmeneigenen Abwärme aus der eigenen Härterei. Mit diesem neuen Heizverfahren spart das Unternehmen nach eigener Aussage 2,4 Kilowattstunden Erdgas und ca. 400 Tonnen CO2 pro Jahr. Der Getriebespezialist benötigt für seine Herstellungsprozesse reichlich Energie und einen Teil dieser Energie führt das Unternehmen nun in den Kreislauf zurück und heizt damit am Standort in Bocholt. Na, und seit mehreren Jahren beschäftigt sich das Team der Gebäude- und Betriebstechnik bereits mit diesem Thema, mit der Möglichkeit, die Energie sinnvoll weiter und beziehungsweise wieder zu verwenden. Flender-Geschäftsführer in Devers Ewerts nannte es so oder beschrieb es dann nochmal, dass sie als Industrieunternehmen eine große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Klima haben und die Produktion so nachhaltig wie möglich gestalten möchten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wirtschaftliche Interessen sind oder beziehungsweise auch wirtschaftlich der eingesparte Gasverbrauch absolut sinnvoll ist, wenn ich mir im internationalen Vergleich so die Energiepreise angucken, da sind wir ja in Deutschland doch
weit vorne dabei.
Ne? Deshalb könnte es auch wirtschaftlich eine ganz interessante Sache sein, Energie einzusparen. Okay, das so aus dem Kreis Borken als Abbilder aus dem regionalen Teil.
Schauen wir noch kurz auf die aktuelle Woche. Es wird ein bisschen ruhiger im Vergleich zu den letzten Wochen, vielleicht auch gar nicht so schlimm. Am Donnerstag kommt für die Europäische Währungsunion das Konsumentenvertrauen. Das gleiche, also Verbrauchervertrauen, sehen wir am Freitag für die USA. Dort kommen auch die Einkaufsmanager-Indizes zum verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich, auch ebenfalls am Freitag, sicherlich spannend. Berichtssaison wird insgesamt ruhiger, aber wir haben das Highlight in dieser Woche, Nvidia, die ja von den Big-Tech-Unternehmen immer so 2-3 Wochen hinten dran sind, nämlich morgen am 20.11. sind sie dran, nachbörslich, wird dann präsentiert.
Und?
Eng verbunden mit dem Thema der künstlichen Intelligenz. Ja, sehr, sehr schwer zu sagen, wie immer in den letzten Quartalen. Erwartungen sind verdammt hoch.
Was glaubst du?
Die Erwartungen wurden jetzt in den letzten Quartalen immer übertroffen. Irgendwie hat man das Gefühl, man müssen so mal unter Erwartungen liegen. Ob es da morgen so sein wird, wir werden es mal sehen. Ja. Aber ja, Luft wird auf jeden Fall dünner gefühlt.
Ja.
Ansonsten heute noch dran, ThyssenKrupp und Walmart, CTS Eventim am 21.11. Aber insgesamt wird es etwas ruhiger. Nächste Woche werden wir bestimmt schauen dann auf die Zahlen von Nvidia. Und dann schauen wir, was ist deine Prognose?
Ja.
Daumen hoch oder Daumen runter?
Daumen hoch.
Okay, ja, hoffen wir es mal.
Ja.
Und ja, wir gucken nächste Woche drauf.
Okay.
Für diese Woche sind wir damit durch. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie kennen die Adresse podcast@forwardprivatebanking.de. Wünschen Ihnen eine gute Woche. Ja, und dann bis kommenden Dienstag.
Alles gut. Alles Gute. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.